Young Corporate, der Podcast für alle Gründerinnen und Gründer mit Tobias Keller und Jana Felte.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Young Corporate, dem Podcast für alle Gründerinnen und Gründer. Wir begrüßen euch sehr herzlich in einer weiteren Folge unseres Podcasts, in dem wir das Wichtigste zu jeweils einem juristischen Thema aus der Startup-Welt kurz und bündig und vor allem verständlich erklären wollen. Wir, das bin ich, Tobias Keller, Rechtsanwalt für Gesellschaftsrecht und M&A bei der Kanzlei FGS und
Jana Felte, ich bin ebenfalls Rechtsanwältin für Gesellschaftsrecht und M&A bei FGS. Unser Berliner Kollege Christian van der Smissen hatte euch ja bereits in der letzten Folge einen ersten Überblick zum Thema der Mitarbeiterbeteiligung gegeben und hier ein wenig ausgeführt, welche Möglichkeiten es überhaupt zur Beteiligung von Mitarbeitern gibt, was man dabei bedenken sollte und wie man für einen etwaigen Fall des Exits gewisse Regelungen treffen kann. In diesem Zusammenhang hatte er uns auch, wie bereits einleitend gesagt, die verschiedenen Möglichkeiten der Mitarbeiterbeteiligung kurz umrissen. Heute ist Christian ein weiteres Mal bei uns zu Gast und wird uns jetzt etwas vertieft in die Welt der Hurdle Shares einführen.
Ja, hallo Jana, hallo Tobias. Freut mich, dass ich wieder dabei bin. Beim letzten Mal haben wir über Mitarbeiterbeteiligungsprogramme gesprochen und ich habe einen Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten gegeben, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme zu implementieren. Heute wollen wir über ein besonderes Mitarbeiterbeteiligungsprogramm sprechen, und zwar die Hurdle Shares. Die Hurdle Shares, das sind echte Geschäftsanteile, die der Mitarbeiter bekommen soll, die aber erst bei zukünftigen Wertsteigerungen am Unternehmenserfolg partizipieren. Also wenn ich diese Hurdle Share später mal verkaufe, dann partizipiere ich nur an den Wertsteigerungen zwischen der Gewährung der Hurdle Shares und dem Verkauf. Häufig ist es gewünscht, dass die Mitarbeiter noch nicht am bestehenden Wert partizipieren, wenn man jemandem die Anteile ausgibt. Und deshalb, das macht die Hurdle Shares attraktiv. Und gleichzeitig haben sie aber auch einen steuerlichen Vorteil. Und um Hurdle Shares zu verstehen, muss man sich die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen in Deutschland einmal vergewissern. Deshalb möchte ich nämlich in der letzten Folge einen Überblick über die verschiedenen Formen der Mitarbeiterbeteiligung gegeben habe, in dieser Folge etwas zur Besteuerung sagen.
An dieser Stelle sei aber auch gesagt, dass dieser Podcast natürlich dazu dienen soll, bestimmte Rechtsthemen zu beleuchten und vor allen Dingen Laien ein bisschen an die Materie heranzuführen. Der Podcast ersetzt aber in keinem Fall eine eigene umfassende Rechts- und Steuerberatung.
Das Ziel aus steuerlicher Sicht für Mitarbeiterbeteiligungsprogramme ist, dass die Gewährung der Anteile aus dem Programm noch keine Besteuerung auslöst und dass man später, wenn man die Anteile dann veräußert, weil es einen Exit gibt, dass man dann im Kapitalertragssteuerregime 25% oder möglicherweise auch im Sonderregime für Kapitalgesellschaften, das sind 1,5%, landet und eben nicht die volle Lohnsteuer bis zu 45% bezahlt. Wenn man sich die verschiedenen Programme anschaut, wird man merken, es ist schwierig, die Ziele alle gleichermaßen zu erreichen. Wenn man virtuelle Optionen ausgibt, das ist das bekannte VSOP-Programm, das häufig genutzt wird, dann ist das ein schuldrechtlicher Anspruch gegen die Gesellschaft. Die Gewährung dieser virtuellen Anteile oder Optionen ist noch nicht steuerpflichtig. Wenn ich aber nachher Geld im Exit-Fall aus den virtuellen Anteilen bekomme, dann werden die voll mit Lohnsteuer besteuert. Ich muss also 45% auf das bezahlen, was ich von meinem Unternehmen aus dem Programm bekomme. Dann haben wir uns beim letzten Mal auch mit echten Optionen beschäftigt, also Optionen, die dazu führen, dass, wenn ich sie ausübe, sich dann echte Geschäftsanteile bekomme. Ob diese echten Optionen kann ich einräumen, ohne dass es eine Besteuerung auslöst, weil ich die nicht auf meine persönliche Holding-Kapitalgesellschaft übertrage. Das muss man immer noch dazu sagen. Wenn ich als Mitarbeiter persönlich bekomme, ist das kein Steuerevent. Wenn ich nachher aber die Optionen ausübe und Geschäftsanteile bekomme, und da liegt das grundsätzlich, ich komme nachher noch mal zu einer Einschränkung, das Gesetz hat sich jetzt zum 01.01.2024 geändert, das grundsätzlich der Besteuerung auch mit Lohnsteuer und nur alle zukünftigen Wertsteigerungen ab der Ausübung dieser Option. Und da liegen der Kapitalertragssteuer bei Mitarbeiter sind 25%. Dann gibt es die echten Anteile. Die echten Anteile muss ich natürlich nicht ausüben, sondern ich bekomme gleich eine Geschäftsanteile an der Gesellschaft. Und die sind größtenteils auch schon etwas wert. Und Ausnahme von dem Paragraphen 19a Einkommensteuergesetz, auf den ich gleich nochmal eingehen werde, sorgen die auch bei Gewährung schon zu einer Steuerpflicht. Da zahle ich 45% auf den Wert der Anteile, wenn sie schon einen Wert haben. Und erst dann bin ich im Kapitalertragssteuerregime zukünftige Wertsteuerung, muss also schon mal, bevor ich die Anteile verkaufen kann, Steuern bezahlen. Und das ist auch nicht besonders gut. Und viele Mitarbeiter können diese Steuern auch nicht bezahlen. Das hat auch der Gesetzgeber gesehen und mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz, was ab dem 01.01.2024 die Besteuerung von Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen reformiert hat, gibt es eben für die echten Optionen und die echten Anteile, nicht für die virtuellen Anteile, gibt es eine steuerliche Reform, die Mitarbeiterbeteiligung attraktiver machen soll. Für bestimmte Unternehmen, das sind solche Unternehmen, die noch keine 20 Jahre alt sind, weniger als 1.000 Mitarbeiter haben, der Jahresumsatz unter 100 Millionen Euro liegt, können echte Anteile und echte Optionen ausgeben. Und bei Ausübung der Optionen oder bei Gewährung der Anteile kommt es zwar grundsätzlich zu einer Besteuerung, aber die Steuerlast wird aufgeschoben, die 45% werden eingeloggt und erst beim Verkauf wird besteuert. Und zwar das, was bei Gewährung oder bei Ausübung schon da war, mit 45%, alle künftigen Wertsteigerungen der Anteile mit nur 25%. Eigentlich ein gutes Regime, denn das sorgt dafür, dass Mitarbeiter deutlich höhere Anreize haben, echte Beteiligungsprogramme, also solche mit echten Anteilen, wo sie Gesellschafter werden, zu zeichnen. Und wir sehen in der Praxis auch, dass viele Unternehmen das so umsetzen. Die Neuregelung der 19a ist, die geht aber einen großen Nachteil. Und zwar kann ich die Anteile nur persönlich halten und nicht durch meine private Holdinggesellschaft. Wenn ich beim Startup-Unternehmen Mitarbeiter bin und beteiligt werden soll, sehe ich häufig, dass meine die Gründer, die Founder, die häufig bei Gründung mit einer UG gegründet haben und ihre Anteile also in der Kapitalgesellschaft halten, dass die nachher sogenannte Schachtelprivileg nutzen können, den besonders günstigen Steuersatz für Kapitalgesellschaften und eine Veräußerung mit dem Exit kommt, dann nur 1,5% bezahlen müssen auf diese Veräußerungsgewinne. Sage ich mir als Mitarbeiter, wenn ich schon im Unternehmen beteiligt werden soll, dann würde ich doch gerne 1,5% auf künftige Wertsteigerung beteiligt sein. Und das gibt es eben nach den Regeln von 19a ESTG nicht. Und da kann ich die Anteile nur persönlich halten. Wenn ich die Anteile übertrage oder die Optionen übertrage, führt das gleich zu einer Besteuerung. Und das möchte man vermeiden. Ein Weg, um das zu vermeiden, und das ist ein Modell, was wir auch schon, bevor wir überhaupt mit 19a und der Neuregelung zum 01.01.2024 gearbeitet haben, wir genutzt haben ein Modell, das sind die sogenannten Hurdle Shares. Das sind echte Geschäftsanteile und diese Geschäftsanteile sind aber dadurch wertentleert, dass man in der Satzung der Gesellschaft sagt, alle aktuellen, ja schon entstandenen Werte, man macht das mit dem Bewertungsgutachten regelmäßig, die fallen den übrigen Gesellschaftern zu und die Inhaber der Hurdle Shares werden erst bei zukünftigen Wertsteigerungen beteiligt. Und das führt dazu, wir sichern das immer mit einer und Steuerabschlusskunft ab, aber es führt dazu, dass die Finanzverwaltung uns sagt, diese Anteile durch die Hurdle, die negative Liquidationspräferenz, dass die anderen Gesellschafter eben den aktuellen Wert bekommen und man nur an zukünftigen Wertsteigerungen beteiligt ist, das führt dazu, dass diese Anteile auch für einen geringen Betrag, nominal oder ein bisschen mehr, gezeichnet werden können durch den Teilnehmer, durch den Mitarbeiter, aber auch durch seine private Holding-Kapitalgesellschaft, durch seine UG. Und das zu keiner Besteuerung führt, weil man sagt, es gibt keinen geldwerten Vorteil. Der Mitarbeiter zeichnet etwas, was auch das wert ist, was er bekommt, weil eben diese Anteile wertentleert sind. Mit der Folge, dass er diese Anteile erwerben kann, auch über seine private Holding-Kapitalgesellschaft und dann alle weiteren Wertsteigerungen auf Ebene der Holding-Kapitalgesellschaft mit 1,5% nur besteuert werden. Klar, wenn man das ausschüttet aus der Holding-Kapitalgesellschaft, kommt nochmal Steuer dazu. Aber wenn man sagt, man erwartet einen großen Exit-Erlös, ist man natürlich auch gut beraten, später auf Ebene der Holding-Kapitalgesellschaft zu reinvestieren. Und das macht Hurdle Shares so interessant, dass man eben schafft, den Mitarbeiter ohne eine Besteuerung am Anfang eine Beteiligung zu gewähren, die nachher nur zu einer Besteuerung von 1,5% führt.
Und wenn ich nun Hurdle Shares implementieren möchte in meinem Unternehmen?
Hurdle Shares sind echte Geschäftsanteile und die haben aber einen steuerlichen GIF, der auf die besondere Ausgestaltung zurückzuführen ist. Die Hurdle Shares sind nämlich Anteile, die partizipieren nicht an den bisherigen Wertsteigerungen, sondern die partizipieren nur an zukünftigen Wertsteigerungen. Und das ist steuerlich das Attraktive, weil man dann sagen kann, ich kann dem Mitarbeiter das auch für 1 Euro gewähren. Es löst keine Lohnsteuer aus, weil die Finanzämter geben uns auch Bestätigungen dafür, diese Anteile durch die Hürde, Hurdle heißt ja nichts anderes als Hürde, also durch die Hürde, dass die Mitarbeiter erst bei künftigen Wertsteigerungen partizipieren, eben diese Wertentleerung haben. Ich kann die Anteile dann auch an die persönlichen Holding-Kapitalgesellschaften ausgeben, ohne dass ich auf den 19a angewiesen wäre, der in der Konstellation nicht greift. Und das ist mehr oder weniger der Clou bei den Hurdle-Shares, dass die Beteiligung an den zukünftigen Wertsteigerungen dazu führt, dass das Finanzamt den Wert dieser Hurdle-Shares als sehr gering ansetzt und auch erlaubt, dass die Hurdle-Shares, wenn man das absichert mit einer Lohnsteueranrufungsauskunft oder verbindlichen Auskunft, eben auch zu 1 Euro ausgegeben werden. Was muss man dafür tun? Also Hurdle-Shares sind echte Geschäftsanteile oder Aktien, haben aber diese Besonderheit, Mitarbeiter partizipieren erst bei zukünftigen Wertsteigerungen. Das heißt, ich muss eine gesonderte Anteilsklasse in meiner Satzung schaffen. Ich muss in meiner Satzung bestimmen, dass diese Anteile bei Dividenden, Liquidationserlösen, Exiterlösen erst dann partizipieren, wenn der aktuelle Wert der Gesellschaft an alle anderen Gesellschafter nach deren Vorgaben, nach deren Bestimmungen verteilt wurde und nur zukünftige Wertsteigerungen den Inhabern der Hurdle Shares dann im Fall des Exits an die ausbezahlt werden. Das heißt, ich muss die Satzung ändern, ich muss häufig auch das Shareholders Agreement ändern, wo ja auch gewisse Verteilungsmechanismen geregelt sind und ich muss eine Kapitalerhöhung durchführen oder eigene Anteile ausgeben, die eben dieser Hurdle-Anteilsklasse entsprechen.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir ein bisschen darüber gehört, was ich tun muss, um diese Hurdle Shares erstmalig auszugeben. Wie ist es denn aber? In unserer letzten Folge hattest du gesagt, dass Startups ja häufig mit dem etwas simpleren Fauser-Programm starten und erst später, wenn das Unternehmen etwas erfolgreicher wird, in die steueroptimierte Welt der anderen Beteiligungsprogramme wechseln. Wie ist es denn, wenn ich mit so einem VSOP begonnen habe? Kann ich das dann in Hurdle Shares umwandeln?
Das ist was viele Gesellschaften wollen und die gute Antwort ist, ja, das kann man. Es geht nicht 1:1. Häufig habe ich ja in dem virtuellen Programm einen Strike-Preis vereinbart, der unterhalb des aktuellen Werts liegt. Das heißt, Unternehmen ist schon gewachsen und die Mitarbeiter wären schon, man sagt dazu, in the money, die würden, wenn der Exit käme, in dem Zeitpunkt auch schon aus den virtuellen Anteilen Ansprüche haben. Bei den Hurdle Shares ist es so, dass die Hürde, oder wir nennen das auch negative Liquidationspräferenz, also der Betrag, der den Hurdle Shares weggenommen werden muss, damit man sie nach Auffassung des Finanzamts für 1 Euro ausgeben kann, der muss dem aktuellen Wert der Gesellschaft entsprechen. Also ich habe beispielsweise in den letzten 12 Monate Finanzierungsrunde gehabt, dann kann ich den Wert nehmen oder ich habe sonst Bewertungsereignisse, auf die ich zurückgreifen kann. Und wenn die höher sind als der Strike-Preis, kann ich natürlich schwer das Wirtschaftliche, was ursprünglich mit den virtuellen Anteilen gewollt war, 1:1 umsetzen. Was man in der Situation aber machen kann, ist, dass man die Auszahlungsansprüche aus dem virtuellen Programm beschränkt. Man führt sozusagen ein Cap ein und sagt, Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, die auf dem VSOP basieren, die bekommen beim Exit, wenn Hurdle Shares eingeführt werden, nur eine Beteiligung zwischen dem Strike-Preis der virtuellen Anteile und der negativen Liquidationspräferenz. Alles darüber hinaus wird durch Hurdle Shares abgebildet. Das heißt, der Mitarbeiter bekommt beim Exit einen Teil noch in dem nicht steuerbegünstigten Regime, aber alle weiteren Wertsteigerungen dann in dem steuerbegünstigten Regime. Dafür brauche ich nochmal eine Änderungsvereinbarung über das virtuelle Programm, die der Mitarbeiter unterschreibt. Und erst dann würde ich ihm, auch nachdem das mit dem Finanzamt geklärt ist, würde ich ihn bei der Kapitalerhöhung über die Hurdle Shares oder der Ausgabe von der Verkauf von eigenen Anteilen mitmachen lassen.
Jetzt scheinst du ja sehr begeistert zu sein von den Hurdle Shares. Die bringen also tolle steuerliche Vorteile ja mit sich. Haben die denn auch irgendwelche Nachteile?
Wir hatten in der letzten Folge ja schon mal gesprochen darüber, dass bei echten Anteilen der Mitarbeiter auch Gesellschafter wird. Das kann je nach Unternehmenskultur gewollt sein, aber das ist natürlich was, was nicht jeder Gründer möchte, dass er neben den Investoren auch immer Mitarbeiter als Gesellschafter aufnimmt. Das ist, glaube ich, der große Schritt, wenn man zu den Hurdle Shares geht, von den virtuellen Anteilen, dass man darauf gefasst sein muss, dass eben der Mitarbeiter bzw. seine persönliche Gesellschaft auch auf der Gesellschafterliste auftaucht und eben auch, auch möglicherweise gewisse Mitspracherechte hat, auch wenn natürlich in der ersten Folge mal gesagt, maximal 10% gibt man üblicherweise an die Mitarbeiter aus. Das sind natürlich keine Quoten, selbst wenn man nachher verwässert, die den Mitarbeitern große Einflussrechte gibt. Aber viele Gründer sagen auch, ich möchte eigentlich nicht so viel Einfluss meiner Mitarbeiter auf das operative Geschäft haben. Und das ist natürlich ein Nachteil der Hurdle Shares, wäre auch ein Nachteil von echten Anteilen, dass man eben Mitarbeiter dann auch als Gesellschafter dabei hat.
Und gibt es irgendeine Möglichkeit oder was heißt, gibt es die, aber ist da irgendwas besonders üblich, um dem vielleicht ein bisschen entgegenzuwirken? Also aus Gründersicht, welche Gestaltungsmöglichkeiten habe ich, um hier vielleicht etwas entgegenzuwirken?
Es gibt mehrere Möglichkeiten, um den Einfluss von den Hurdle Share-Inhabern oder auch, wenn man echte Geschäftsanteile ausgibt, den Einfluss der Mitarbeiter zu reduzieren. Man kann natürlich diese Anteile, sind entweder echte Common Shares oder eben die Hurdle Shares, stimmrechtslos stellen. Das ist eine Möglichkeit. Man kann die Anteile auch über einen Treuhänder halten. Das ist auch häufig eine Konstellation, wo der Treuhänder dem Unternehmen nahesteht. Möglicherweise ist das auch die Gründergesellschaft, die den Treuhänder als Treuhänder fungiert. Und damit hat man häufig, auch wenn man dann mehrere Mitarbeiter in Treuhand hat, kann man natürlich das teilweise auch bündeln. Kann man sagen, der Treuhänder gibt dann die Stimmen gebündelt ab. Das ist eine Möglichkeit. Man hat natürlich die Möglichkeit, auch wenn der Mitarbeiter ausgeschieden ist, er meldet sich nicht, dass dann die Stimmrechtsabgabe durch den Treuhänder, klar ist im Treuhandverhältnis gebunden, muss die bei Stimmabgabe beispielsweise in der Gesellschafterversammlung den Treuhänder fragen, aber wenn der Treugeber sich lange Zeit nicht meldet, gibt es auch genug Möglichkeiten, in Treuhandverhältnissen dann Stimmen im Interesse, mutmaßlichen Interesse des Treugebers abzugeben. Also diese Situation vermeidet man dadurch. Und was wir auch häufig sehen, ist, dass die Mitarbeiter gepoolt werden in einer Treuhand, in einer Pooling-Kommanditgesellschaft, also keine Treuhand. Man kann auch die Anteile an der Pooling-Gesellschaft treuhänderisch halten und nochmal eine Ebene mehr haben, aber dass man auch sagt, beteiligt sind nicht die Mitarbeiter selbst, sondern es ist beteiligt eine Kommanditgesellschaft, die ist steuerlich transparent, an der die Mitarbeiter dann beteiligt sind. Und diese Kommanditgesellschaft und nicht die Mitarbeiter selbst oder ihre Pooling-Vehikel, ihre persönlichen Pooling-Gesellschaften halten diese Anteile. Damit hat man auch den Einfluss vermindert, weil dann die Pooling-Gesellschaft, die aus verschiedenen Mitarbeitern besteht, eben einheitlich die Stimme abgeben muss in der Gesellschaft.
Prima. Vielen Dank. Ich glaube, jetzt sind wir einmal durch das Thema Hurdle Shares durchgegangen. Könntest du vielleicht noch einmal die aus deiner Sicht drei wichtigsten Punkte zusammenfassen?
Gerne. Der erste wichtige Punkt ist, will ich Hurdle Shares und wann will ich Hurdle Shares? Ich glaube, da muss man sich als Gründer Gedanken machen. Steuerlich ist es attraktiv. Man kann mit virtuellen Anteilen starten, aber es kann durchaus sinnvoll sein, später Hurdle Shares auszugeben. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man dieses Bewusstsein hat. Auch weiß, es ist in der Umsetzung nicht ganz trivial. Ich muss möglicherweise Satzung und Shareholders Agreement ändern. Ich muss möglicherweise eine Kapitalerhöhung durchführen, wenn ich keine eigenen Anteile habe. Und ich muss überlegen, wie mittelbar oder unmittelbar möchte ich die Mitarbeiter beteiligen, möchte ich Treuhandstrukturen haben, möchte ich Pooling-Gesellschaften haben. Das ist, glaube ich, eine wichtige Entscheidung. Und auch für die Absicherung der Hurdle Shares beim Finanzamt, wenn man eine Finanzierungsrunde macht, ist dieser Wert für die nächsten 12 Monate relevant für die Hürde, für die negative Liquidationspräferenz. Auch das will ich gut timen. Wenn ich merke, es gibt möglicherweise in 6 bis 8 Monaten noch vielleicht noch mal eine Wertsteigerung, meine Bewertung ist jetzt noch relativ gering, kann das ein attraktiver Zeitpunkt sein, um Mitarbeiter in dem Zeitfenster, bevor dann noch mal eine größere Wertsteigerung erfolgt, in den begünstigten Regime schon aufzunehmen und Hurdle Shares auszugeben. Der zweite Punkt, der wichtig ist, ist eine gute Planung der Hurdle Shares, denn es ist anders als bei den virtuellen Programmen doch ein bisschen komplexer. Die Bedingungen sind umfangreiche. Man wird noch mehr Themen und Fragen haben. Dementsprechend ist glaube ich, dort auch gut, dass man das Ganze insgesamt gut plant. Muss sich zum Beispiel überlegen, will man die gleichen Vesting-Bestimmungen haben wie bei dem virtuellen Programm, will man andere Vesting-Bestimmungen haben, will man die Mitarbeiter, die möglicherweise dann auch steuerlich nachher mehr von dem Ganzen haben, will man denen nochmal extra Anreize setzen. Das ist eben auch möglich, wenn man heute Shares macht, dass man nochmal sagt, ja, ihr kriegt es, aber ihr kriegt vielleicht auch nur Beteiligungsrechte, wenn nochmal eine extra Wertsteigerung da ist. Also die Hürde muss mindestens dem aktuellen Wert der Company entsprechen. Es ist aber auch denkbar, dass man sagt, das muss nochmal, setzt die Hürde noch ein bisschen höher, um Mitarbeiter zu motivieren. Das ist wichtig, dass man sich da, dass man da gut plant. Und der dritte Punkt ist, dass man bei Hurdle Shares eben auch die Mitarbeiter mitnimmt, die man beteiligen möchte. Es ist kein besonders einfaches Konstrukt, es ist komplizierter als die virtuellen Anteile. Es bringt natürlich einen starken Steuervorteil, aber da macht es auch Sinn, Mitarbeiter in den Prozess, wenn man sich überlegt, das zu machen, rechtzeitig einzubinden, dass die Mitarbeiter das verstehen. Dann häufig erlebt man es sonst, dass sie dann kurz vor der Kapitalerhöhung erst überhaupt davon erfahren und dann, weil das Programm komplexer ist, eben sich ein bisschen überrumpeln fühlen. Das ist auch sinnvoll, dort die Mitarbeiter dann frühzeitig in den Prozess einzubinden und den Mitarbeitern frühzeitig zu sagen, was gemacht werden soll.
Prima. Herzlichen Dank, Christian. Das war sehr erhellend und eine wirklich wieder sehr gut strukturierte Folge, die, glaube ich, einen sehr, sehr guten Überblick gegeben hat. Ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörern hat es gut gefallen und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal.